fehlende Konflikte führen zu fehlendem Commitment. Fehlendes Commitment führt zu, sage mal, fehlender Verantwortung. Und fehlende Verantwortung ist dann Spitze von der Pyramide. Die Ergebnisorientierung passt nicht. Das Ziel vom Unternehmen wird nicht erfüllt. Was passiert dann? Mitarbeiterunzufriedenheit. Die Performance-Ziele werden nicht erreicht. Umsatzziele werden nicht erreicht. Und Rückgang.
Die Führungskräfte empfinden eine sehr große Verunsicherung in der Handhabung von Konflikten. Und dort, wo ich mir mit einer Situation schwer tue, mit ihr zurechtzukommen, in eine Kommunikation einzutreten, vermute ich einmal im Hintergrund, da könnte was sein, aber ich schiebe es einmal ein Stück weg. Wir würden hier auch sagen, wir kehren es unter den Teppich. Und dann kann ich halt nur vermuten, dass da etwas ist.
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Hallo und herzlich willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, entweder per Video auf YouTube oder auf einem der bekannten Audio-Only-Podcast-Kanäle. Ich habe heute zwei wunderbare Gäste eingeladen. Wir haben uns ein besonders spannendes und ich hoffe nicht wirklich konfliktreiches Thema heute ausgesucht, denn es geht genau darum, um Konflikte, Konfliktkultur, Stress, Stressmanagement in der Arbeitswelt. Und das Thema wollen wir die nächste rund eine Stunde beleuchten und mit meinen fantastischen Gästen, zum einen Stefanie Stebeck und zum anderen Jürgen Dostal.
Hallo.
Schön, dass
Hallo.
Ihr der Einladung gefolgt seid. Es wäre nett, wenn ihr euch einmal kurz unseren Zuschauern, Zuhörenden vorstellt. Stefanie, wer bist du, was machst du?
Vielen Dank, lieber Georg, für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Ich bin die Stefanie Stebeck und ich habe mich den letzten Jahren jetzt wirklich dem Gesundheitsthema in Firmen für Führungskräfte, für Unternehmer verschrieben. Und mein persönliches Ziel ist es auch wirklich, Gesundheit als strategischen Ansatz in Firmen zu bekommen und mehr oder weniger diese gesunden Routinen, was wir uns im Leben aufbauen, auch in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ich nenne das immer gerne diese Healthy Performance Habits, weil wir mehr oder weniger unsere Gesundheit wirklich auch selber in der Hand haben. Und das ist halt so mein Steckenpferd. Also zum einen, weil ich es auch wirklich selber gerne mache, also mittendrin statt nur dabei. Und das halt einfach so einer meiner Leidenschaften ist und so quasi auch immer wirklich mit dem Ansatz wissenschaftsfundiert, aus eigener Erfahrung, also nichts mitgeben, was irgendwie Humbug ist oder Blödsinn ist. Und das ist sozusagen meine Selbstständigkeit und nebenbei bin ich auch noch bei der KPMG Management Consulting, dort eher für Geschäftsmodellentwicklung, Business Cases und da kann ich das Thema mit Führungskräfteentwicklung aber auch immer sehr stark mit involvieren.
Super.
Also vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Freue mich schon auf deinen Input zur Diskussion. Jürgen, was machst du? Wer bist du?
Ja, also ich bin eingetragener Mediator. Das heißt, ich darf an und für sich auch zivilrechtliche Aspekte, also Streitigkeiten, die normalerweise vor Gericht ausgetragen werden, moderieren. Ich komme ursprünglich aus dem Bankensektor, war dort 30 Jahre im mittleren Management, habe große Teams geführt und habe auch immer wieder erlebt, wie Konflikte spannend sein können. Bin selbst oft in Konflikte hineingeraten. Einmal in einen sehr, sehr massiven Konflikt, der dann auch moderiert durch einen Mediator oder eine ganze Mediatorgruppe moderiert werden musste und habe mich dann entschlossen, eben auch Mediation zu machen und bin jetzt spezialisiert auf Konflikte in Unternehmensstrukturen.
Jürgen, danke, dass du der Einladung gefolgt bist.
Sehr gerne.
Das Wort Konflikt würde ich als allererstes gerne mal aufnehmen. Ich finde, das ist eines der wunderbaren Wörter im Deutschsprachigen, die doch, aber korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, eher negativ konnotiert werden, oder? Ist ein Konflikt immer etwas Schlechtes oder kann das was Gutes auch sein, Jürgen?
Also da gibt es einige Wörter wie zum Beispiel Fehler oder Krankheit oder was auch immer, wo wir sofort in uns etwas Negatives empfinden. Wir haben eine negative Assoziation damit. Der Punkt ist nur, Konflikte müssen sein, weil wir sind Individuen. Und wo Menschen unterschiedlich sind, wird es Reibungsenergien geben. Und ich nenne es sehr einfach Konflikte. Und jetzt kann man sich entscheiden, ob man aus Energien etwas Explosives, Negatives generiert oder ob man es kanalisiert und daraus, zum Beispiel in Unternehmen, durchaus auch eine Innovation schafft. Konflikte sind Grundlage für etwas Neues.
Mhm. Ihr habt, Jürgen, eine interessante Studie durchgeführt zum Thema Konfliktkultur in österreichischen Unternehmen. Ich habe ein bisschen recherchiert und mir kam so vor, als sei das eine der ersten, wenn nicht die erste Studie. Ich habe zumindest keine älteren zu dem Thema gefunden. Wart ihr da Pioniere mit dieser Studie, das erstmals euch anzuschauen?
Also das war eigentlich eine Notwendigkeit. Wir haben selber nach Studien gesucht, auf Basis derer wir unsere eigenen Serviceleistungen aufbauen können und mussten feststellen, es gibt nicht wirklich aktuelle Studien im Dachraum und haben uns dann eben entschlossen, eine solche Studie, eine sehr kurze, sehr prägnante Studie durchzuführen und waren dann auch sehr erstaunt über die Ergebnisse. Ja.
Kannst du uns einen kurzen ersten Einblick schon geben in die Studie? Ich fand nämlich einen Aspekt sehr interessant. Ihr habt in der Studie Mitarbeitende und Führungskräfte, glaube ich, getrennt voneinander untersucht und ich fand auffällig, dass die Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich weniger Konflikte in den Unternehmen sah als die der Führungskräfte.
Das ist ein sehr spannender Aspekt, dass die Führungskräfte in ihren Teams im Unternehmen mehr Konflikte vermuten, als die Mitarbeiter sie wahrnehmen. Also man kann das in etwa sagen, 60% der Führungskräfte nehmen Konflikte wahr, 40% der Mitarbeiter nehmen das wahr. Also man könnte es so zusammenfassen, die Mitarbeiter sehen es weniger tragisch als die Führungskräfte, wobei das schon überleitet zum zweiten Aspekt, die Führungskräfte empfinden eine sehr große Verunsicherung in der Handhabung von Konflikten. Und dort, wo ich mir mit einer Situation schwer tue, mit ihr zurechtzukommen, in eine Kommunikation einzutreten, vermute ich einmal im Hintergrund, da könnte was sein, aber ich schiebe es einmal ein Stück weg. Wir würden hier auch sagen, wir kehren es unter den Teppich und dann kann ich halt nur vermuten, dass da etwas ist.
Mhm. Stefanie, spielt es bei deiner Arbeit, du hast ja gerade bei deinem Intro erwähnt, dass du viel mit Führungskräften arbeitest, spielt dieses Thema Konflikte eine Rolle in deiner Arbeit auch?
Also extrem. Wie der Jürgen jetzt schon gesagt hat, Konflikt ist ja ansätzlich vielleicht mit was Negativem behaftet. Ich merke aber, aus einem Konflikt entsteht halt oft ein unglaubliches Lernpotenzial. Also durch diese Reibung kann ja auch wieder was Neues entstehen. Generell auch, wenn man sich das Universum anschaut, ist ja auch aus dem Druck und aus dieser Reibung auch entstanden. Und ich merke da halt einfach so den Unterschied auch bei Führungskräften, Mitarbeiter, die unterschiedliche Wahrnehmung. Also auch, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht der Entwicklungsgrad, persönliche Entwicklung, aber auch Verantwortungsrollen. Also ich finde es wahnsinnig spannend, die Studie. Oder generell, was der Jürgen auch gesagt hat, zum Beispiel, dass es da auch Verzerrungen gibt. Also eine Führungskraft hat wahrscheinlich schon mehrere Ausbildungen zu dem Thema absolviert, ist vielleicht reflektierter wie jetzt ein neuer, junger Mitarbeiter. Das heißt, diese Biases, was es halt gibt, also diese Verzerrungseffekte, wo wir aus der Verhaltensforschung oft anknüpfen, ich glaube, die kommen da halt wesentlich zum Tragen und das merke ich dann auch öfter, wenn man sagt, man hat Führungskräfte und dann die jungen Mitarbeiter, die man dann halt natürlich auch ins Boot holen möchte, wenn man dann daran arbeitet, dass es da halt einfach von der Wahrnehmung, von diesen Verzerrungseffekten, dass das halt oft ein hohes Konfliktpotenzial hat. Also ich merke das oft ganz stark, dieser Hierarchie-Bias zum Beispiel. Also Führungskräfte haben halt oft so diese Wahrnehmung, sie müssen halt vielleicht führen über Macht, über Autorität, über Dominanz. Und ein Mitarbeiter, der halt jetzt frisch ins Boot kommt und eher harmoniebedürftig ist, also da klafft es halt einfach einmal, auch so diese unterschiedlichen Persönlichkeitsaspekte zu beleuchten. Und ich finde halt, umso reflektierter man da ist und umso mehr man da auch hinschauen kann und umso bewusster man da halt ist, umso besser kann man diesen Konflikt dann in ein Lernpotenzial überwälzen oder, wie es der Jürgen eben so schön gesagt hat, auch Innovationen entstehen zu lassen.
Was ist denn eigentlich ein Konflikt? Ist das immer 2 gegen 1, 1 gegen 1, eine Gruppe gegen eine kleinere Gruppe? Jürgen, was ist dieser klassische Konflikt im Arbeitswesen?
Also es gibt eine Definition dafür. Ich fasse sie ganz kurz. In der Interaktion von mehreren Personen sind dann 1 bis x Personen betroffen. Und dieses Betroffen meint betroffen in ihrer Handlung, in ihren Werten, in ihren Einstellungen. Und da haben wir auch in der Studie gesehen, dass viele Führungskräfte dieser Definition nicht folgen. Sie würden einen Konflikt dann sehen, wenn mehrere Personen, also zumindest 2 davon betroffen sind. Es gibt aber auch die Fälle, wo nur eine Person betroffen ist. Nehmen wir mal das Thema Mobbing her. Das entsteht durch Interaktion mehrerer Personen. Eingeschränkt ist aber nur eine Person und viele Führungskräfte blenden das aber als Konflikt aus. Das heißt, die eigentliche, wie soll ich sagen, die Anzahl der Konflikte sind wahrscheinlich weit höher, als wir es dann in der Studie haben, weil in unserer ersten Frage haben wir mal diese Begriffsdefinition abgefragt und da haben gleich einmal etliche dieses Thema zur Seite geschoben.
Gibt es eine Erklärung, warum das zur Seite geschoben wird?
Vielleicht hat es etwas mit der Wahrnehmung zu tun, dass ich einen Konflikt dann als Führungskraft besser wahrnehme, wenn mehrere Personen betroffen sind. Es kann durchaus auch sein, wenn nur eine Person betroffen ist, nehmen wir dieses Beispiel Mobbing, dass das unter Umständen eine sehr stille Person ist, die diesen Konflikt auch nicht artikuliert und damit auch nicht nach oben, das heißt zur Führungskraft meldet. Wobei, das sage ich gleich an der Stelle, damit ist nicht die Verantwortung der Führungskraft legitimiert oder erfüllt. Es ist meine Aufgabe als Führungskraft, Konflikte in den Teams bei einzelnen Personen zu erkennen. Und jeder, der sagt, ich habe dafür keine Zeit, erfüllt nicht seine Funktion als Führungskraft. Führen heißt, sich um die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu kümmern.
Hast du, Stefanie, schon erlebt, dass Konflikte, vielleicht auch nicht offen ausgetragene, zu gesundheitlichen Auswirkungen führen? Ist das etwas, was dir begegnet?
Ja, ich glaube, also Konflikt, also es geht halt jeder unterschiedlich damit um und ich glaube, umso offener und umso ehrlicher damit umgegangen wird, umso mehr kann man auch diese angestaute Energie, was ja bei einem Konflikt auch entsteht, halt abtragen. Also ich verwende das immer sehr gerne mit Energie. Auf Englisch ist Emotion beziehungsweise Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und das merke ich halt dann oft sehr stark, wenn ein Konflikt nicht gelöst wird und ich muss das jetzt alleine mit mir ausmachen oder ich sehe das in Teams, wo es auch diese offene Gesprächskultur nicht gibt oder dieser Raum einfach nicht da ist, dass dann halt Konflikte oft in einem Körper gespeichert bleiben. Und das heißt, diese Energie kann sich auch gar nicht lösen von deinem Körper und dann kommt es genau zu solchen gesundheitlichen Langzeitproblemen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, weil einfach diese Energie, also diese angestaute Spannung kann sich einfach nicht entfalten oder die kann auch deinen Körper nicht verlieren. Und das kann dann natürlich auf langfristiger Weise in chronischen Stress überschwappen und dann, wenn man chronischen Stress hat und das einfach nicht abbaut, kennen wir alle die Fälle mit Burnout, Überlastung, Zivilisationskrankheiten, Herz-Kreislauf-Probleme. Generell einfach eine Unzufriedenheit im Team, Mitarbeiterunzufriedenheit und das führt ja dann so weit bis zur inneren Kündigung und dass man sagt, so ich steige aus und ich bin abgestumpft und ich verlasse das Unternehmen, weil es vielleicht einfach dieses erste Gespräch nicht gegeben hat, was halt so wichtig gewesen wäre.
Vielleicht darf ich ein paar konkrete Zahlen beisteuern. Gibt es nicht aus Österreich, zumindest sind mir keine bekannt. Die Statistik Austria weist zwar aus, dass wir letztes Jahr ca. 3,2% der Krankenfälle waren psychische Erkrankungen. Es gibt detailliertere Untersuchungen aus der Schweiz. Wir wissen ja, dass dort das Gesundheitswesen auf verschiedene Kassen aufgesplittert sind. Die haben ein großes Interesse daran, auch die Ursachen hinter den Krankheitsfällen zu finden. Und die Gesundheitskasse Svika hat sich über 1300 Krankenfälle angeschaut und hat festgestellt, dass im Fall von psychischen Erkrankungen 57% auf Konflikte am Arbeitsplatz zurückzuführen sind. Und das ist aber damit verbunden, dass, so wie die Stefanie gesagt hat, Langzeitkrankenstände damit verbunden sind. Das heißt, wir sprechen von Krankenständen, die länger als 40 Tage dauern und 50% dieser Personen verabschieden sich vom Unternehmen, sind also durchs Unternehmen nachzubesetzen. Also wir haben dann auch diesen Know-how-Verlust, wir haben dann die Kosten aus der Nachbesetzung, die Kosten für die Ersatzleistungen und so weiter. Das wird also richtig teuer auch für die Unternehmen.
Ja, Entschuldigung, aber da gibt es ja auch so diese spannende Range. Also ein Krankenstandstag kostet dem Unternehmen ja je nach Branche, je nach Gehaltsklasse zwischen, sage ich mal, 200 und 400 Euro am Tag. Und wenn man das dann halt hochrechnet und wenn man dann eine Belegschaft hat, wo man das einfach nicht auch aktiv in die Unternehmenskultur mit einbringt, dann kann sie das halt schon schön aufsummieren. Und ich glaube, das sollte auch jedem Unternehmen oder jeder Führungskraft bewusst sein, dass man da halt auch im Konfliktmanagement Präventionen setzen kann. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, der Leidensdruck muss so groß werden, dass ich erst was ändere. Leider ist das aber unsere Kultur. Es muss erst immer ganz schlimm werden, damit man oft was löst. Das ist auch im Gesundheitsbereich. Es muss oft clashen, es muss oft im schlimmsten Fall ein Herzinfarkt sein, dass ich sage, so und jetzt, da muss ich was ändern. Es muss erst die Krankheit da sein, es muss erst die Kündigung passieren, damit ich sage, so jetzt habe ich einen Grund, damit ich was ändere, muss nicht sein. Also ich finde auch im Konfliktmanagement ist das wahnsinnig.
Sehr gutes Stichwort, Konfliktmanagement. Jürgen, habt ihr in eurer Studie erhoben, wie zufrieden Mitarbeitende, aber auch Führungskräfte mit dem Umgang mit Konflikten?
Also es gibt den sogenannten Net Promoter Score. Das ist so eine Kennzahl, die Zufriedenheit mit bestimmten Umständen ausdrückt. Wir haben das zum Thema Konfliktkultur in den Unternehmen abgefragt und haben da schon festgestellt, dass also auf beiden Seiten sie als negativ beurteilt wird, aber sie von den Mitarbeitern schon deutlich, obwohl sie, ich habe vorhin gesagt, weniger Konflikte sehen, aber die Kultur wird deutlich als schlechter empfunden als die von den Führungskräften. Also die Führungskräfte haben einen Net Promoter Score von minus 37, die Mitarbeiter von minus 58. Und das klafft schon ordentlich weit auseinander.
Habt ihr da nachgefragt nach den Gründen? Woran das liegt?
Ja, wir haben nach den Gründen gefragt und ich finde es sehr schön an der Stelle, dass es kein Fingerpointing gibt. Also, dass man sagt, der andere ist schuld, zum Beispiel die Führungskraft sagt nicht, der Mitarbeiter ist schuld, weil er schlichtweg seine Probleme nicht artikuliert. Die Führungskräfte schlagen da wirklich an die eigene Brust und sagen, mir fehlen schlichtweg die Skills dazu. Und ich sehe mich in solchen Situationen, das sind bitte zwei Drittel der Führungskräfte, die das sagen, ich sehe mich schlichtweg überfordert. Das sind die zwei Aspekte. 40% sagen, ja, ich kriege da nicht die richtige Infrastruktur vom Unternehmen. Das ist etwas sehr allgemein formuliert. Wir haben eben nur geschlossene Fragestellungen gehabt. Da kann ich nur dahinter vermuten, dass zum einen für die 40% nicht ausreichend Unterstützung durch HR gegeben ist oder dass sie auch durch bestimmte Konflikte, die von oben herunter delegiert werden, also zum Beispiel Zielkonflikte, die mit den Ressourcen nicht zusammenpassen, dass sie von diesen überfordert sind. Da müssten wir allerdings tiefer hineingehen, da habe ich nicht wirklich genaue Zahlen dazu.
Stefanie, sind die Führungskräfte, mit denen du arbeitest, sind die sich selbst bewusst bezüglich des Zusammenhangs aus Konflikt, damit nicht ausgetragener Konflikt, damit Stress und Gesundheit? Oder ist das etwas, was eigentlich diese Verbindung nicht transparent ist?
Ja, also ich kann jetzt nicht für alle Führungskräfte sprechen. Ich habe Führungskräfte kennengelernt, wo das super funktioniert. Ich glaube, sie haben es alle schon gehört, ihnen ist das bewusst, aber die Umsetzung ist dann halt oft das Schwierige. Also ich finde, das Wesentlichste ist es ja auch immer, das Wissen bekommen wir ja mittlerweile von überall, von YouTube, von Büchern, von Coaches, von Führungskräfteentwicklern. Maßgeblich ist dann aber die Umsetzung. Das heißt, was tue ich mit diesem Wissen? Und die Theorie, da hapert es halt quasi nie, aber dann halt die Umsetzung. Und es gibt einige, die haben sich dann auch dem Ziel verschrieben, wir verändern was. Die sind dann halt auch Führungskräfte, die sagen, sie sind positiv gestimmt für Veränderung, sind aber auch offen für das. Dann gibt es aber natürlich Führungskräfte, die sagen, nach 2 Wochen funktioniert nicht, wir sehen noch nicht die Resultate, funktioniert nicht, lassen wir es wieder sein. Das heißt, diese langfristige Perspektive einzunehmen, ist halt meiner Meinung nach das Wichtigste für generell jede Änderung, Unternehmenskulturveränderung. Also langfristig versus kurzfristig. Und das ist halt ein Prozess. Und ich glaube, man muss es halt immer und immer wieder sagen, immer wieder aufmerksam machen auf dieses Thema. Also dass es halt mehr oder weniger einen Wiedererkennungswert hat. bis es dann halt einfach oft wirklich integriert wird. Und ich finde das immer sehr spannend, wenn man oft jemanden was versucht aufzuschwätzen oder zu sagen, du solltest das jetzt einmal machen. Das kennen wir vielleicht von den Eltern oder so. Die Mama sagt, tu das jetzt endlich. Ich habe es schon 100-mal gehört, ich mache es nicht. Also so dieser Widerstand baut sich auch auf. Und es ist dann aber oft meiner Meinung nach so die Rolle von einer Führungskraft, einfach dieser Leader zu sein, vorzuleben, mit besten Beispielen voranzugehen. Und dann passiert halt oft was Magisches, dass halt dann einfach die Leute folgen zu beginnen. Mhm. Ach ja, du bist ja eigentlich, du machst das ja eigentlich immer so oder du hast jetzt diesen Ansatz angenommen. Irgendwie funktioniert das ja, ich probiere das halt auch einmal. Und ich glaube auch untereinander von Unternehmen zu Unternehmen kann man da sehr viel lernen. Aber würde ich jetzt nicht so sagen, dass das alle wahrnehmen, aber ich glaube, zumindest im Kopf haben sie es schon gehört.
Jetzt muss man ja sagen, dass Führungskräfte auch nur Menschen sind.
Sind nur Menschen.
Und das ist auch gut so.
Ja.
Und wenn man halt ein gewisses Verhalten, in dem Fall ist es ein Kommunikationsverhalten, über viele Jahrzehnte antrainiert bekommen hat, vielleicht ist man auch selber, bevor man noch Führungskraft war, so behandelt worden. Man ist gewohnt, einen Konflikt nicht zu artikulieren, weil das nicht zu unserer schönen Unternehmenswelt passt, zu unserem Employer-Branding nicht passt, wo ja alles sehr shiny sein muss. Dann ist es nicht so einfach, wenn ich jetzt endlich diese Führungsrolle habe, mein Verhalten zu ändern. Und wir wissen das, wenn wir Verhalten ändern, du machst sehr viel mit Ernährung, das ist nicht so einfach, von heute auf morgen Ernährung umzustellen oder wenn ich jetzt auf einmal fitter werden möchte, ich muss trainieren, ich muss konsequent sein. Und das ist für Führungskräfte, die von einem tollen Seminar kommen, wo sie das alles hören, wo sie total enthusiasmiert sind und sich auch eine Liste geschrieben haben. Ich meine, also ich habe mir immer Listen geschrieben nach Seminaren, was ich nicht alles Tolles umsetzen möchte und bin vielleicht bei Punkt 2 dann irgendwo hängen geblieben. Und da schaut es ganz genauso aus. Die Führungskräfte brauchen, wenn sie einmal diese Entscheidung getroffen haben, ja, ich möchte was ändern in meiner Kommunikation, in der Art und Weise, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, sie brauchen dann Begleitung. Nur da werden sie oft alleine gelassen. Und da werden halt so Aspekte, wie wir sie auch anbieten, Peer-Group-Meetings, Supervision, wären da ideal, um das sukzessive tiefer in die DNA hineinzubringen.
Ich finde es da auch wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, Jürgen, bist du mit dem Modell von Lencioni vertraut vielleicht, wo quasi das sind diese Dysfunktionen von einem Team, diese Pyramide, wo ganz das Fundament ist ja mehr oder weniger das Vertrauen. Und wenn es dieses fehlende Vertrauen gibt, dann entstehen auf der nächsten Ebene die Konflikte. Und quasi, wenn halt Konflikte herrschen in einem Unternehmen, dann sollte man halt einmal eine Stufe tiefer gehen und schauen, dass man halt einmal diese Vertrauensbasis halt auch aufbaut, um diese, sag ich mal, zwischenmenschlichen Risiken vielleicht auch zu minimieren. Also da ist ja auch dieses psychologische Sicherheitsdenken oder dieser Begriff wahnsinnig prägend, der auch in der Forschung jetzt mehr oder weniger immer mehr in die Unternehmenskultur eingebaut wird. Also fühle ich mich auch wirklich sicher oder vertraut in meinem Unternehmen, damit ich auch diesen Konflikt überhaupt ansprechen kann. Und fehlende Konflikte führen zu fehlendem Commitment. Fehlendes Commitment führt zu, sag ich mal, fehlender Verantwortung. Und fehlende Verantwortung ist dann Spitze von der Pyramide. Die Ergebnisorientierung passt nicht. Das Ziel vom Unternehmen wird nicht erfüllt. Was passiert dann? Mitarbeiterunzufriedenheit. Die Performance-Ziele werden nicht erreicht. Umsatzziele werden nicht erreicht. Und Rückgang.
Jetzt haben wir viel über die Führungskräfte auch geredet. It takes two to tango und irgendwie braucht es auch zwei für einen Konflikt. Also müssen wir nicht über das gesamte Konstrukt Unternehmen eigentlich sprechen? Also kann wirklich eine Führungskraft eine neue Konfliktkultur im Team oder im Unternehmen oder fangen wir im Team an erzeugen? Oder ist das nicht, Jürgen, du hast es ein bisschen angedeutet, ist das nicht eigentlich schon erledigt und zu spät, weil wir gesellschaftlich von Anfang an eigentlich anders geprägt werden. Also wie wachsen wir in Österreich im Dachraum auf? Wir haben kein konsensuales Teamschulsystem, sondern unser Schulsystem ist ja Frontalvortrag in der Regel. Und dieser Frontalvortrag lässt wenig Raum für Partizipation, Konsensfindung etc. Da passiert ja viel top-down in Schulen. Und an der Uni geht es dann teilweise ja so weiter, Und im ersten Job geht es dann auch so weiter. Und ist es dann nicht irgendwann sehr, sehr schwierig auch in einem Unternehmen als Führungskraft gegen die Prägung der Belegschaft eine andere Kultur hineinzubekommen?
Also ich würde mal sagen, es braucht einen gewissen Painpoint, der muss überschritten werden und dann wird sich etwas ändern. Und wir haben diesen Painpoint wahrscheinlich bei der jungen Generation jetzt erreicht. Die Generation Z lässt so mit sich nicht umgehen. Sie tut sich auch relativ schwer, mit Konflikten umzugehen, weil sie in ihrem Heranwachsen auch gewohnt ist, mit wenig Konflikten konfrontiert zu sein. Auch die Kommunikation basiert eher mehr auf Likes, aber nicht auf wirklich einer dualen Kommunikation. Schon gar nicht auf einer Kommunikation, wo negative Aspekte, Problemstellungen im Mittelpunkt stehen. Also wie wird gerade diese Generation, aus der die Unternehmen ihre Fachkräfte gerade rekrutieren und dringend diese Personen brauchen, weil sich die Babyboomer gerade verabschieden, wie wird sie reagieren? Also ich glaube, sie werden diese innere Kündigung sogar überspringen und sie kündigen auf der Stelle, weil sie damit nicht umgehen können und auch nicht umgehen wollen. Und ich denke doch, dass das eine Verantwortung des Unternehmens letztendlich ist, eine solche Konfliktkultur zu etablieren. Wenn wir bei Unternehmensvertretern sind, dann gelingt uns das eigentlich auch nur über die Kosten ihnen klar vorzurechnen, weil es gesellschaftlich noch nicht so weit ist, dass man sagt, ja, das ist jetzt wirklich etwas, was wir in unser Unternehmensleitbild hineinpacken wollen, das wollen wir auch in Employer Branding hineinpacken. Beim Thema Employer Branding, ich meine, ihr wisst alle, was da die Unternehmen so gerne vorstellen, von dem tollen Obstkorb über Ruhezonen und ich weiß nicht was. Da würde ich einmal vorschlagen, können wir in unser Employer Branding auch einen Raum für Streit aufnehmen, wo wir uns in einem sicheren Raum treffen und Dinge ausdiskutieren können. Es ist super, wenn ich sage, ich habe im Großraumbüro meinen Ruhebereich, wo ich mich zurückziehen kann. Aber wenn ich jetzt schon das zweite Mal von meinem Unternehmen enttäuscht wurde und gegangen bin, und man muss schon sagen, und das höre ich jetzt von vielen HR-Leitern, die Konflikte gehen zu einem großen Teil von den Führungskräften aus. Und damit verabschieden sich die Mitarbeiter. Dann freue ich mich, wenn ich in dem neuen Unternehmen die Möglichkeit finde, ja, Konflikte zu thematisieren. Also meine Forderung ist die nach einem Raum für Streitkultur.
Mhm. Es gibt ja schon, ihr habt jetzt irgendeine Studie gemacht zu Österreich, wenn man jetzt das ein bisschen verbreitert und man international schaut, da gibt es ja schon deutliche Unterschiede, was die Gründe für Konflikte in Unternehmen angeht. Also in den USA, so die Studienlage, ist es häufig das Thema Performance. Also in den USA ist das in vielen Unternehmen eine sehr starke Performance-Kultur. Wer am meisten leistet, am meisten Ergebnis bringt, geht nach oben. Der Konflikt entsteht mit Menschen, die nicht so viel leisten. Das Ganze eben sehr stark geprägt, ne, mit der Überzeugung, dass eigene Performance immer messbar ist. Schaut man jetzt in nordische Länder, in skandinavische Länder, das Nordic Model ist eher konsensual. Das heißt, dort gibt es wenig offene Konflikte offenbar, weil es sehr viel in frühzeitigen Konsensstrukturen ausdiskutiert wird. Vielleicht ist das auch schon ein Konflikt, etwas auszudiskutieren. Aber es entsteht gar nicht erst dieses, was du so schön gesagt hast, Stefanie, es muss erst irgendwann explodieren. Also
der Herzinfarkt. Das ist ja auch das Thema mit Slow Productivity, ja, oder? Da gibt es ja auch diesen Ansatz. Also nicht dieses High Performance, sondern du kannst ja genauso durch langsamere Schritte eine höhere Produktivität erreichen.
Aber jetzt, wenn wir jetzt in eure Studie schauen, merke ich einen großen Unterschied zu den anderen angesprochenen. Es scheint mir, dass in Österreich der Konfliktgrund Nummer eins nicht die Performance ist, dass wir offenkundig kein Instrument haben, das frühzeitige Konsensfindung hat, sondern wir doch immer vielleicht zu lange zuwarten, bis sich etwas zuspitzt.
Ja.
Und dann nicht zufrieden sind mit der Abarbeitung dieses Konflikts.
Ja, vor allem, also wir sprechen da von Eskalationsstufen und ein Konflikt kann nach wissenschaftlicher Definition bis zu 9 Stufen durchmachen. So die obersten Stufen, da geht es schon um Vernichtung des Gegenübers, aber auch Selbstvernichtung. Ich bin bereit, in den Abgrund zu springen, wenn ich nur den anderen mit mir hinunterzerre. Und ich behaupte mal, dass viele Unternehmen diesen Punkt verpassen, zu beobachten, wann ist welche Eskalationsstufe erreicht. Also ich kann auch die niedrigen Eskalationsstufen, ich würde jetzt einmal sagen, 1, 2, das können die Mitarbeiter schon sehr gut unter sich dann auch aussprechen oder klären. Aber die mittleren Eskalationsstufen, 3, 4, die lassen sich durch Führungskräfte sehr gut beilegen. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann braucht man externe Hilfe. Dann sind Führungskräfte mit dieser Form, mit dieser Energie, die da bereits im Raum steht, überfordert. Also das heißt, mir geht es jetzt weniger darum zu sagen, verhindern wir Konflikte. Ich halte das auch nicht für möglich, weil wir ja unterschiedlich sind. Aber gehen wir mit ihnen um, und zwar schon, wenn sie in einer Stufe sind, die für uns noch gut handbar sind. Wenn wir auch danach eine Win-Win-Situation für alle Parteien herstellen können. Und so wie die Stephanie sagt, das, was uns gefehlt hat, das Vertrauen als Basis für unsere gemeinsame Zukunft sehen.
Jürgen, ich finde es ja wahnsinnig spannend, auch vielleicht auch so diese Stufen, gell? Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist oder bei Frauen, aber auch so diese, wie trifft man auch oft Entscheidungen? Und grundsätzlich sagt ja jede Führungskraft, man kann es jetzt sagen, rational, das sind die Fakten, da. Und das beginnt ja auch schon im Einstellungsgespräch für neue Mitarbeiter. Aber auch oft auf diese Bauchstimme zu vertrauen, wenn man schon merkt, oder diese Intuition. Da würde mich das eure Meinung interessieren, wenn man oft schon Konflikte in einem ersten Kennenlerngespräch bei neuen Mitarbeitern erkennt. Oh ja, das wäre jetzt Konfliktpotenzial. Egal, der Mitarbeiter wird eingestellt und dann, sage mal, ein halbes Jahr später ist das sowas von aufgebauscht und dann denkt man sich eigentlich, ja, ich habe es eh gewusst. Ich habe es eigentlich eh schon gesehen beim Einstellungsgespräch, dass das nichts wird. Also, wie geht man da zum Beispiel eventuell schon um, wieder auch auf diese innere Intuition zu vertrauen, dass man Konflikte, ja, man kann vielleicht 9 Stufen haben, wie diese eskalieren, aber wie bindet man halt auch diese Bauchstimme ein?
Oder startet man, ich würde gerne ein Beispiel von mir selber mal in den Ring werfen, ich starte zum Beispiel gerne selbst Konflikte, indem ich eine These in den Raum bringe, ja, und frage, was denkt ihr? Und da startet ja ein Konflikt, weil in einem Raum mit 4, 5 Menschen wäre es ja merkwürdig, wenn alle 4, 5 genau meine These vertreten, sondern es gibt Abwandlungen. Es gelten die 180 Grad Gegenposition, weil man ja doch in einem Team ist, aber es gibt natürlich Abwandlungen, andere Meinungen. Und dann diskutiert man darüber und das ist ja auch eine Art Konflikt. These, ich fordere dazu auf, in den Konflikt zu gehen. Ist das vielleicht ein Rezept? Können Führungskräfte oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sollten die häufiger weniger sprechen in Entscheidungen und eigener Meinung nur, sondern auch einladen in einen Konflikt und sagen, meine These, was ist euer Beitrag dazu? Lass uns bewusst in den Konflikt gehen.
Von was du sprichst, ist eine funktionierende Kommunikation zwischen Menschen, die auch über kritische Themen sprechen können. Ein Konflikt führt uns aber dazu, dass wir genau diese Fähigkeit verlieren oder sie nicht mehr praktizieren wollen. Wenn du in ein, so wie in deinem Beispiel jetzt, ein strittiges Thema, ein kontroversielles Thema auf den Tisch bringst, heißt das noch nicht, dass das für uns ein Konflikt ist oder für mich oder für die Stephanie ein Konflikt ist. Es wird dann zu einem Konflikt, wenn das Thema mir so emotional nahe geht, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Oder wenn das Thema sich so entwickelt, dass ich erkenne, dass ich künftig in meinen Handlungen eingeschränkt bin, dann wird das wirklich zum Thema für mich. Und dann ist die Frage, bin ich noch in der Lage, das zu artikulieren? Ist der Gesprächspartner, das Gegenüber, jetzt gehen wir mal davon aus, du bist vielleicht die Führungskraft, fühle ich mich so frei, dass ich dir das in diesem Moment auch artikuliere? Ist das Vertrauen, das die Stephanie genannt hat, da, dass ich dir sagen kann, Georg, das hat mich jetzt persönlich getroffen, ich schilder dir jetzt einmal, wie es mir mit deinem Satz geht. Da lasse ich dich jetzt wirklich in mein Innerstes hineinblicken, was wir in unserer Gesellschaft nicht tun. Wir haben Masken auf und wir wollen nicht zeigen, dass wir verletzt sind. Und deswegen brauchen wir dieses Vertrauen als Grundlage, damit ich dir das zurückspiegel. Aber ich behaupte mal, das ist wirklich ein sehr schwieriger Prozess. Passiert meines Erachtens auch dort, wo Teams wachsen dürfen und nicht permanent Leute ausgetauscht werden. Passiert dort, wo Menschen...
Weil dort Vertrauen wächst?
Oder? Ja, es kann wachsen. Also Vertrauen braucht, das ist wie eine Pflanze, das braucht ja auch Zeit. Das kann ich ja nicht mit der Einstellung im Vertrag verordnen. Du kriegst einen super Chef und zu dem darfst du Vertrauen haben. Wie soll denn das funktionieren, nicht? Und das passt gerade bei den jungen Leuten nicht, die sich... Für die Vertrauen ganz was anderes bedeutet als vielleicht noch für uns. Für uns hat es, also in meinem Alter war es vielleicht schon ausreichend, kein negatives Feedback zu bekommen. Vertrauen für die jungen Menschen basiert darauf, dass sie konstruktives Feedback auf einer täglichen Basis bekommen. Da darf dann durchaus da und dort etwas Korrigierendes drinnen sein, aber sie erwarten sich das, dass du mit ihnen kommunizierst. Also das heißt, Nicht-Kommunikation stellt für junge Leute schon einen Konflikt dar. Was denkt er über mich? Der redet mit mir nicht. Was tut sie da? Das geht da an mir vorbei. Was heißt das für mich? Also auch so können Konflikte entstehen, durch Nicht-Kommunikation.
Und ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass Vertrauen braucht ja wirklich wieder sehr lange, bis es aufgebaut ist. So versus zur psychologischen Sicherheit, sage mal, die hat vielleicht kurzfristigere Dauer. Und auch wie der Jürgen gesagt hat, das ist halt oft auch aus unserer Kindheit, wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind. Warum triggert mich jetzt genau deine Aussage so unglaublich? Und Jürgen zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich finde, da braucht schon auch ein sehr großes Feingespür von einer Führungskraft, das zu erkennen. Weil wenn ich euch jetzt sage, schauen wir bitte alle gemeinsam jetzt raus aus dem Fenster, was seht ihr? Jeder sieht was anderes und jeden triggert wahrscheinlich was anderes. Der Jürgen sagt, ja, ich sehe die Bahngleise, da fährt der Zug, da unten ist ein Mitarbeiter, der geht da gerade auf den Gleisen und ich sehe vielleicht eine Mama drüben am Balkon, die gerade die Wäsche aufhängt. Also jeder hat halt eine andere Blickrichtung, eine andere Perspektive und ich glaube, das ist das Wichtige, oft auch gerade bei Konflikten.
Gib uns einen Einblick, Stefanie, in deine Arbeit. Du hast vorhin das Thema Gesundheitsaspekt sehr stark in den Fokus gerückt. Ich glaube, auf deiner Website steht sogar, dass du Gesundheitsfanatikerin bist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was machst du mit Führungskräften, die zu dir kommen? Wie bringst du denen näher dieses ganze Thema Gesundheit zusammen mit der Arbeit, Self-Care? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Was machst du da?
Also Gesundheitsfanatikerin soll jetzt nicht schlecht sein, also so wie so ein Guru. Das bin ich auf keinen Fall. Mir ist es halt einfach sehr wichtig, dass wir verbringen halt rund ein Drittel unseres Lebens in der Arbeit. Und das müssen wir halt echt einmal, sag ich mal, beherzen oder behirnen, dass Arbeitsleben eigentlich unser Leben ist und auch Kollegen und Konflikte und wie verbringen wir unsere Zeit in der Arbeit? Und wenn ich jetzt weiß, ich sitze halt den ganzen Tag vorm Computer und das ist generell anstrengende Tätigkeit und dann ist sie vielleicht auch noch ein Blödsinn, weil ich habe keine Zeit, ich schlinge das Essen hinunter, ich mache kaum Bewegung. Also was das auch für meinen Körper, für meine Psyche halt darstellt, das hat halt gesundheitliche Auswirkungen auf die Lernfähigkeit, auf mentale Gesundheit. Alles, was ich mehr oder weniger in meinem Arbeitsleben sozusagen, sag ich mal, schlecht entwickle, nehme ich ja auch mit nach Hause. Das heißt, dann auch vielleicht in der Beziehung fängt zum Kriseln an, weil ich diese Überlastung auch nicht mehr standhalten kann. Und dann hat man daheim vielleicht einen Stress, dann nimmt man den Stress wieder mit in die Arbeit. Und das ist ja ein Teufelskreislauf, der da beginnt. Und es gibt halt einfach sehr kleine, effiziente Maßnahmen, dass man sagt, wie kann ich Ernährung am Arbeitsplatz integrieren? Zu welchen Essen greife ich in der Pause? Welche einfachen Übungen kann ich zum Beispiel in meiner Mittagspause oder nach der Mittagspause integrieren? Gönne ich mir vielleicht einmal 5 Minuten kurz eine Atempause oder eine Meditation oder einfach eine Rekalibrierung von meinem System, wenn diese Überlastung jetzt einfach überhand nimmt? Und ich finde es oft erschreckend, dass dann oft Rückmeldungen kommen, ich kann ja jetzt nicht einfach 2 Minuten Atempause machen, oder? Und Atemtraining machen.
Dann, aber wo kommt das her? Genau auf den Punkt wollte ich ein bisschen raus. Ja. Du hast ihn gerade genau rausgearbeitet. Selbsterkenntnis und Selbstbild. Also ich kann keine 2 Minuten raus.
Ja, ich glaube, das
wo
ist...
Wo kommt das her?
Ja, also ich glaube, das Das geht wirklich, diese tiefste Ebene von unserer Seele, diese Ängste, was sind die Sorgen dahinter? Und wenn man sich einmal fragt, was ist die Angst, wenn mich meine Führungskraft oder mein Kollege 2 Minuten am Arbeitsplatz meditieren sieht? Mhm. Ja, der tut nichts, ja, der ist faul, warum hat der jetzt 2 Minuten Pause? Also diese eigene Wahrnehmung. Was ist die Sorge dahinter, wenn mein Chef sieht, dass ich Atempause mache oder eine Atemsession mache? Ja, der könnte mich raushauen. Ja, dann habe ich keinen Job mehr. Okay, was ist, wenn ich keinen Job mehr habe? Ja, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, dann kann ich meine Familie nicht versorgen. Ja, und wenn du das nicht kannst, ja, dann wohne ich unter der Brücke. Also es geht halt oft wirklich bis zur tiefsten Angst, also Existenzängste, Angst, aus einer Gruppe ausgeschieden zu werden, keine Zugehörigkeit zu haben, vielleicht keine eigene Stimme zu haben. Also so diese tiefsten Ängste werden da halt getriggert, auch wenn der Mitarbeiter oder mein Kollege vorbeigeht bei meiner Tür und mich sieht sitzen, während ich Atempause mache. Aber instantan wird das deinem Gehirn vermittelt, Angst vor Jobverlust, Existenzangst. Also das einmal.
Aber da ist ja ein enger Zusammenhang auch mit dem Thema Konflikte. Also wenn ich mich nicht mal traue, 2 Minuten für mich zu nehmen, um einmal kurz Pause zu machen, wie soll ich dann mich trauen, Konflikte anzusprechen? Also wenn ich so eine Sorge, Angst habe, dass mein Verhalten zu enormen Konsequenzen führen kann, und selbst wenn es sowas ist wie eine 2-minütige Atempause, wie soll man dann überhaupt sich trauen, in Anführungszeichen, einen Konflikt auf offene Bühne zu bringen? Ist das nicht wirklich ein Teufelskreis?
Ist es, ja. Und ich glaube, deshalb braucht es auch genau solche Persönlichkeiten, die das halt aufzeigen, wie wichtig das ist und dass es aber einen Raum gibt, wo solche Dinge auch angesprochen werden können. Also auch wenn man sagt, man hat davor Angst, ich kann das jetzt nicht 10 Minuten in meinen Arbeitstag integrieren, dass es vielleicht genau aber so eine Person gibt, die diesen Raum schafft und sagt, aber lass uns einmal drüber reden. Ganz offen, ganz transparent oder auf einer respektvollen Art und Weise. Also wirklich diesen Raum öffnet. Es ist in Ordnung, es ist erlaubt. Also nicht jetzt in meine Wunde noch weiter reinzusticheln, sondern auch diese Wunde mehr oder weniger zu heilen. Also ganz plakativ jetzt aufgezeigt.
Dein Rat an Menschen, denen du begegnest in deinen Trainings, die sagen, ich kann da nicht raus aus diesem Hamsterrad. Was rätst du denen?
Ich bin da immer großer Fan, dass man das dann gemeinsam im Team entwickelt. Zum Beispiel bei einem größeren Unternehmen war das halt so der Fall, dass man gesagt hat, okay, Vormittag um 10 Uhr gibt es kollektiv eine Pause, macht es wirklich eine 5-minütige Atemsession und dann war das für alle klar, das ganze Team macht da jetzt mit. Also das ist jetzt nicht so, während der andere jetzt umfällt vor lauter Arbeit oder in einem Call feststeckt oder in einem Meeting ist, das machen wir jetzt gemeinsam oder wir entwickeln das jetzt gemeinsam aus dem Team heraus. Und das hat sehr viel Vertrauen auch geschaffen. Das macht ja eh jeder. Und dann ist es auf einmal wieder komplett in Ordnung. Mhm. Also auch so dieses Okay halt auch abzuholen.
Aber es muss eben von oben kommen, oder? Ich kann mir die Freiheit nicht selber nehmen.
Weiß ich noch nicht. Also ich schwank da jetzt gerade aktuell herum. Man sagt immer, wenn man es halt aus dem mittleren Management integriert, dann hat es einen größeren Strahleffekt eben nach unten und nach oben. Mhm. Wenn man es jetzt nur von oben entwickelt, dann strahlt es mehr oder weniger nur von oben herunter. Ich nehme jetzt eher wahr, dass es mehr der Mittelbau ist, der eine größere Strahlkraft hat, nach oben und nach unten. Mhm. Weiß ich noch nicht. Ich habe die klare Antwort noch nicht gefunden.
In eurer Studie, Jürgen, habt ihr auch ergründet, was Ursachen für Konflikte sind? Um was geht's da? Welche Themen verursachen?
Ja, es sind die klassischen Themen. Da geht es um Ressourcen, da geht es um Wertschätzung, da geht es um Gruppenkonflikte, Personen, die sich untereinander nicht verstehen. Klassisch in Unternehmen sind Zielkonflikte, also wo Mitarbeiter unterschiedliche Ziele bekommen, die sogar sich widersprechen und die dann wirklich auch in den Wettstreit gegeneinander hineingeschickt werden. Da kann ich nur sagen, wer im Unternehmen das bewusst kalkuliert, der untergräbt wirklich die Mental Health seiner eigenen Mitarbeiter. Also diesen Stress zu erzeugen mit kompetitiven Zielen. Also ich kann ja kompetitiv sein gegenüber meinem Mitbewerber, aber nicht innerhalb des Unternehmens. Aber wir haben diese verschiedenen Themen abgefragt und es ist jetzt, sticht nicht eines besonders hervor. Die sind alle gegenwärtig, diese Konfliktthemen. Die Frage ist eher, wir haben es vorhin schon besprochen, möchte ich damit umgehen und habe ich die entsprechenden Skills dafür?
Du bist ja auch Mediator, hast du darauf hingewiesen am Anfang. Gibt es da etwas aus deiner Praxis, was du sagen kannst, diese 1, 2, 3 Dinge, wenn die beherzigt werden in Unternehmen, ist das Thema Konfliktmanagement zu einem gewissen Teil schon quasi gelöst? Gibt es da die Best-of?
Ja, es gibt so ganz einfache Tipps, genauso wie es bei der Stefanie in der Ernährung gibt, gibt es diese ganz einfachen Dinge auch beim Thema Konflikt. Also jeder ist einmal gut beraten und das ist nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch privat, einmal drüber zu schlafen. Also sich einfach 24 Stunden Denkpause zu gönnen und zu sagen, jetzt lasse ich das noch einmal auf mich wirken. Da gingen jetzt aber ordentlich gerade die Emotionen vielleicht in einem Meeting hoch und ich habe mich emotional auch sehr betroffen gefühlt und jetzt möchte ich es am liebsten gleich der Person sagen und überhaupt so geht das nicht und ich muss meine Position hier ganz klar machen. Da kann ich nur mal sagen, durchatmen, da helfen auch die Atemübungen sehr gut. Vielleicht ins Büro zurückgehen und sagen, jetzt habe ich mich so geärgert, also jetzt lasse ich es drauf ankommen, vielleicht wirklich diese Atemübung machen und dann mal drüber schlafen. Dieses drüber schlafen, wir kennen das ja quasi, das ist ja in unserem Sprachgebrauch drin, das hat schon etwas. Ja. Und ich gehe dann ans Ende auch von diesem Konfliktlösungsprozess, da sind natürlich noch etliche Aspekte drinnen. Ganz vorne das aktive Zuhören, ganz heftig wird es, wenn Führungskräfte versuchen, ein Thema wegzuargumentieren und zu sagen, das ist ja alles so nicht. Und hast du das schon so und so gesehen? So wie die Stefanie es gesagt hat, jeder hat seine Perspektive und die Perspektive ist rechtens. Und ich kann sie als Führungskraft nicht wegargumentieren. Also aktives Zuhören, das ist mit bestimmten Fragetechniken verbunden, ganz ein wichtiges Thema und kann trainiert werden. Aber was ich auch nochmal empfehle, ist, wenn ein Konflikt gelöst ist und wir uns darüber freuen können, dann bitte feiert das auch. Gönnt euch eine Zeit und sagt, das haben wir jetzt gut gemacht. Und das ist so dieser letzte Schritt in der Konfliktlösung, wo ich genau das nochmal machen kann, Vertrauen aufbauen. Wir feiern unseren gemeinsamen Erfolg, denn wir sind jetzt gemeinsam und nicht mehr gegeneinander.
Ich habe da super, also ich wende immer da gern diese Technik an, ich weiß nicht, ob du die kennst, BAF, also Probleme erkennen, dann A, Aktionen mehr oder weniger aufzeigen, was aus dem Problem führt, dann R, was sind die Resultate, die ich dann bekomme, wenn ich dieses Problem löse und dann zum Schluss F, diese Fähigkeiten, welche Fähigkeiten habe ich durch dieses Problem mehr oder weniger gelernt, also das ist ja sehr schöne Metapher auch, dass man sagt, dieses Lernen dann zu feiern, was ist daraus resultiert.
Und wir feiern Erfolge im Unternehmen viel zu wenig.
Ja, total.
Also wir sind ja sofort im nächsten Thema drin. Und gerade beim Thema Konflikte sagen wir, wow, super, der Konflikt ist jetzt gelöst. Und jetzt aber flott zurück in den Arbeitsalltag hinein, anstelle da noch einmal so wirklich Brief und Siegel drauf zu geben. Das Anstoßen mittels Gläser oder andere Symboliken, die es geben kann, verfestigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, nämlich die Entscheidung, einer bestimmten Lösung zuzustimmen, zu der wir im Lauf des Konfliktmanagementsprozesses gekommen sind.
Das Feiern einer Konfliktlösung ist ja so ziemlich das extremste Gegenbeispiel zu dem, was ja Usus ist, eher den Teppich hoch und drunter kehren, oder? Also da...
Das ist eben kein Konfliktmanagement. Und irgendwann einmal, ich sage mal, der Teppich kann nicht ewig alle Konflikte halten. Irgendwann einmal wird man drüber stolpern. Und dann sind wir aber in einer anderen Eskalationsstufe. Und dann kann ich es als Führungskraft nicht mehr alleine bewältigen. Dann, und deswegen sind wir als Coaches auch da, dann braucht man externe Hilfe.
Und das Feiern eines Konfliktmanagements, einer Behebung, einer Befriedung eines Konfliktes, das hast du das schon mal erlebt, dass das wirklich ein Unternehmen macht?
Ja, also ich praktiziere es dann so, dass ich mich dazu auch selber einlade. Also ich gebe dann schon so noch einmal den Hinweis, Leute, ich würde schon ganz gern auf die Agenda schauen und schauen, ob die Dinge auch, so wie wir es vereinbart haben, auch bearbeitet werden. Und ich freue mich, wenn ihr mich dann zu eurem, was auch immer ihr da tut, einladet. Ich praktiziere es dann auch so, dass wir im Umfeld um diese Symbolik auch nochmal eine Feedback-Session machen, weil ich möchte schon Anreiz geben, darüber zu sprechen, wie gut hat die Implementierung der Lösung funktioniert? Sind jetzt wirklich alle zufrieden oder haben wir aufs falsche Pferd gesetzt? Mhm. Auch das würde sofort wieder als Konflikt empfunden werden. Mhm. Von den Beteiligten, die würden ja wahrnehmen, okay, man hat mich nicht ernst genommen. Ich sitze am Ende des Tages noch immer mit einem Thema da und jetzt haben sich die so bemüht, jetzt traue ich mich erst recht nicht, das zu artikulieren. Also deswegen sind ja auch diese Feedback-Sessions nochmal sehr wichtig.
Ich glaube, sehr wichtig ist der Punkt auch, den du in der Mitte genannt hast, von den dreien, das aktive Zuhören. Weil so merke ich, ob überhaupt ein Konflikt da ist. Wir kennen das ja, dass in der, weiß ich nicht, im Eifer des Gefechts, wenn eine Gegenposition kommt, will man die vielleicht wegmoderieren. Du hast es falsch verstanden, es ist doch eh ganz anders. Ne? Aber zu erkennen, dass da ein Konflikt ist und dass jemand nicht falsch verstanden hat.
Da sind wir eigentlich schon in der zweiten Stufe. Also da spreche ich ja einen Konflikt an, den ich bemerkt habe. Vielleicht schieße ich noch einen einfachen Tipp nach, der wirklich super einfach ist. Als Führungskraft, geh einmal pro Tag in die Kaffeeküche. Geh aus deinem Büro hinaus und rede nicht, sondern hör einfach zu, über was die Leute reden. Und du wirst Dinge mitbekommen. Dieses Institutionalisieren, ich mache ein One-to-One mit meinen Mitarbeitern oder mit meiner Abteilung und da ist dann auch Freiraum, um Probleme zu artikulieren, das ist zu funktional, zu formalistisch. Dieses Vertrauen erzeuge ich nur, wenn ich auf dieselbe Ebene komme und die spielt sich nun einmal bei euch auf der Dachterrasse, immer in der Küche oder draußen auf den Gängen ab. Und dort höre ich die Dinge. Also ich vereinbare sehr gerne mit den Führungskräften Zeit, die sie pro Tag außerhalb ihres Schaffensbereichs verbringen.
Mhm. Also raus aus Ritualen, raus aus diesem...
Raus aus ihrem Alltag, weil man darf eines nicht vergessen, und immerhin sind es nur 15% der Führungskräfte, die das sagen, die sehen ihre Aufgabe darin, in der Erledigung ihrer Aufgaben, ihrer fachlichen Aufgaben und nicht im Führen. Und führen kann ich nun einmal nicht in meinem Abteilungsleiter, CEO-Büro oder wo auch immer. Dazu muss ich rausgehen. Und es hilft auch nicht, wenn ich als Vorstand eines internationalen Unternehmens einmal im Jahr eine tolle Party schmeiß und mich dann unters Volk mische. Das muss schon kontinuierlich passieren. Einfach nur zuhören und nicht verordnen.
Das ist halt diese Beziehungsarbeit, die Soft Skills, was man halt machen sollte. Oder auch in der Früh einfach einmal alle Büros abklappern, sofern es halt nicht übermäßig viele sind. Aber einfach mal guten Morgen sagen, hallo, wie geht's euch? Und ja, sich nicht abheben. So, das ist mein Ballast und da kann ich nicht hinausgehen. Also eh, wie der Jürgen gesagt hat, mit der Kaffeeküche. Ja.
Ein Thema, was sehr gut dazu passt, ist, der Palast ist ja in den letzten Jahren ein bisschen leer geworden, um bei dem Bild zu bleiben, durch das Thema Remote Work, Homework. Hat sich auch da aus eurer Erfahrung in eurer Arbeit, haben sich die Konflikte auch verändert durch diese häufig anzutreffende andere Form des Arbeitens? Man ist nicht an einem Ort, man ist remote, man ist hybrid. Merkst du, gerne beide, merkst du, Jürgen, fangen wir wieder an, eine Veränderung?
Also zum einen habe ich nur eine Vermutung, dass Konflikte aufgrund der geringeren Kommunikation eher unter den Teppich gekehrt werden. Ich habe aber eine Untersuchung gemacht, das war auch Teil meiner Masterthesis, wie sich Online-Kommunikation jetzt auf die Behebung von Konflikten auswirkt. Und da ist das Spannende dabei, dass online würden wir jetzt uns via Videokonferenz treffen und wir hätten einen Disput über ein bestimmtes Thema, dass wir weniger Emotionen zeigen würden, weiter sachlicher wären. Das ist zum einen gut, wir würden wahrscheinlich rascher zu einer Lösung kommen, zum anderen schlecht, weil Emotionen ein immens wichtiger Teil unseres gesamten Lebensbereichs sind. Und wenn wir diese nicht ausdrücken können und die Technik limitiert es ein Stück, dann fehlt ein guter Teil der Problemlösung.
Also ich hätte das jetzt auch so wahrgenommen. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber schon allein, dass man da oft noch gar nicht so die klaren Spielregeln hat. Also die Kamera ist nicht an, die Sprechdauer von einem ist viel kürzer als die von jemand anderen. Also dass man halt auch da Regeln definiert. Und ich glaube halt auch diese Gruppenbindung passiert ja oft auch durch diese Hormone, was halt ausgeschüttet werden, wenn man zwischenmenschlich in Kontakt ist. Und ich finde, das kann halt so diese Technologie noch nicht übernehmen, dass wir uns halt auch wirklich da wirklich sehr zugehörig fühlen. Also man kann da schon sehr viel implementieren und sehr viel probieren. Aber grundsätzlich glaube ich schon.
Merkst du auch da in Zusammenhang mit gesundheitlichen Aspekten? Hat sich da etwas verschoben in den letzten Jahren durch Zuhausearbeiten, vielleicht dauernde Erreichbarkeit bei einigen?
Genau, Menschen? Also genau das eine. Und ich glaube auch, dass Arbeit mit dem Alltag zu Hause oft verschwimmt. Man nimmt den Laptop mit auf die Couch, man schaut am Abend dann noch ein Video an, man schaut in den Fernseher, hat das Handy. Diese ständige Erreichbarkeit ist, glaube ich, schon sehr, dass man oft gar nicht mehr so unterscheidet, wann ist jetzt eine Pause, wann ist jetzt eine Arbeit. Dann beim Mittagessen sitzt man vielleicht noch vorm Rechner, isst währenddessen. Hätte ich wahrgenommen. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, das halt bewusst auch wieder zu integrieren, auch wenn man zu Hause ist.
Und klare Spielregeln zu vereinbaren, damit keine Konflikte.
Ja, also ich finde, für diese Online-Kultur habe ich halt immer ganz klare Regeln. Also diese Aufmerksamkeit ist bitte jetzt für diese eine Stunde da. Das heißt, jeder legt auch wirklich sein Handy weg, weil sonst hat man immer dieses, das Gehirn weiß nicht wohin, links, rechts, rauf, runter. Das ist ja auch Energieverlust. Dann natürlich aber auch diese Sprechdauer. Wirklich jeder meldet sich und spricht jetzt nicht nur einer, sondern da braucht es halt auch einen, der gezielt auch jeden auch anspricht. Wie geht's dir? Bitte check du ein. Wie geht's dir? Wie ist dein Status? Aber dann natürlich auch diese Kamera einzuschalten und nicht zu sagen, so, ich bin jetzt inkognito. Ich bin nicht da, aber eigentlich bin ich gar nicht da. Und aktiv dabei zu sein. Also ich glaube, jeder buhlt halt aktuell um unsere Aufmerksamkeit. Medien, Zeitung, Fernsehen, Werbung, Social Media. Und diese Ablenkungen auch wirklich zu reduzieren und zu sagen, okay, das ist jetzt unser Meeting, was ist das Ziel dahinter? Das ist die Intention da und das sind die klaren Spielregeln.
Vielleicht noch zwei ergänzende Aspekte. Was online ein schwieriges Thema ist, ist der Augenkontakt. Deswegen ist es gerade bei Meetings sehr wichtig, dass wir ein gutes Equipment haben, dass die Kamera auf der entsprechenden Höhe ist. Meistens schauen wir ja, wenn wir einen Laptop haben, so hinunter. Dadurch kann, so wie ich es jetzt empfinde, wenn ich da von mir meine Gesprächspartner sehe und die schauen alle hinunter, natürlich sehen sie mich nicht persönlich, aber es tut was mit mir. Die Interaktion ist deutlich erschwert und deutlich verschlechtert, weil wir einfach als Menschen nicht nur vom Wort, sondern auch von dieser inneren Verbindung letztendlich leben. Ja.
Und auch dein Blick mehr oder weniger. Also man sagt ja auch, die Blicke sind ja auch so gerichtet, wenn man ständig hinunterblickt, dann ist man eher in der Vergangenheit. Ein gerader Blick ist so, jetzt bin ich in der Gegenwart, jetzt bin ich im Hier und Jetzt. Und ein Blick halt ständig nach oben ist halt immer so, ja, ich lebe jetzt nur in der Zukunft. Also was können wir dann nicht machen? Und ich glaube, dass immer auch diese geneigte Haltung und auch diese gekrümmte Haltung macht ja auch was mit unserem Bewegungsapparat.
Was noch einmal aber sehr positiv ist, es hat immer alles zwei Seiten.
Natürlich.
Das Ausspielen von Machtsymbolen geht über Video weitaus schwerer. Also dieses Auftreten, wie wir es von manchen Menschen gewohnt sind, wenn sie einen Meetingraum betreten, vielleicht sogar ein, zwei Minuten zu spät, die Art und Weise, wie sie sich bewegen, was sie dann am Tisch legen, wenn dann dieser große Schlüsselbund vielleicht mit dem Symbol eines teuren Autos auf den Tisch gelegt wird, dann wird gleich einmal klar gemacht, wer hat da welche Position innen. Und das funktioniert bei Videokonferenzen, speziell bei Konfliktlösungssession, also bei Mediation nicht, weil die Leute müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein. Sie haben halt alle dieselben Regeln. Und gerade Menschen, die im Konflikt sich etwas unsicherer fühlen, fühlen sich dann in ihrem geschützten privaten Bereich durchaus besser aufgehoben.
Gibt es da auch nicht in diesen Online-Formaten immer den einen, die eine, die sich nicht an die Regel hält? Wir heben die Hand, bevor wir was sagen, sondern ruft immer rein.
Aber das muss man als Mediator oder als derjenige, der man moderiert, das muss man, also da hat man dann die Verantwortung. Im schlimmsten Fall muss man dann stumm schalten.
Sehr gut. Ein toller Schlusssatz. Wir schalten nämlich uns jetzt stumm. Wir sind bei Minute 58 angelangt. Liebe Stefanie, lieber Jürgen, vielen Dank fürs Kommen, für die tolle Diskussion. Wir hatten keinen Konflikt hier, hoffe ich zumindest, wenn hätten wir ihn angesprochen. Ich hoffe für euch, die ihr zugeschaut oder zugehört oder beides habt, war einiges dabei, das ihr mitnehmen könnt in euren Alltag im Büro. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und wieder hören. Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Ich bin Georg Konjovic, CEO von Karriere.at und ich freue mich auf bald. Ciao.
Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.